Es geht um Geld.
Dass die Reichen immer reicher werden.
Daseinsvorsorge, das Gemeinwohl und die Infrastruktur.
Die Städte sind pleite.
Die Binnenkonjunktur stagniert und der Arbeitsmarkt ist unsicher.
Wir alle sind es wert.
Wir haben nur den einen Planeten.
Klasse, der Verdi Wirtschaftspodcast.
Ihr habt es gehört. Willkommen zu Klasse, dem Verdi Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Marco Herak und das ist die sogenannte Nullnummer, der erste Podcast, den wir hier online stellen. Für weitere Folgen haben wir einen 3-4-Wochen-Rhythmus vorgesehen und beginnen wollen wir heute mit Frank Wernicke, dem Verdi-Chef, der uns einen Einblick gibt in die Fragen, was ist Verdi, was tut Verdi, wofür setzt sich Verdi ein und was sind die Ziele von Verdi. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und jetzt werfen wir euch gleich in die Folge hinein. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald.
Frank Wernicke, ich grüße dich.
Hallo, ich grüße dich auch.
Frank, wer bist du, was machst du?
Ich bin der Vorsitzende von Verdi, jetzt mittlerweile seit 2 Jahren und die ersten 2 Jahre waren jetzt echt geprägt durch die Pandemie und haben das, was ich mir normalerweise vorgenommen hatte, für die ersten 2 Jahre durcheinander gewirbelt. Und jetzt bereite ich mich gerade vor auf die letzte Phase des Bundestagswahlkampfs, auf die Koalitionsverhandlungen und dann auch noch auf eine sehr wichtige Tarifrunde für uns, nämlich die mit den Ländern mit über 3 Millionen Beschäftigten, die davon betroffen sind.
Verdi ist eine Dienstleistungsgewerkschaft, habe ich gelesen. Wen genau vertretet ihr denn da?
Na, wir sind die Gewerkschaft für die Dienstleistungsbranche. Wir machen auch Dienstleistungen, haben auch Dienstleistungen für unsere Mitglieder. Aber als erstes sind wir natürlich eine politische Gewerkschaft. Mhm. Wir vertreten sowohl alle Bereiche des öffentlichen Dienstes mit Ausnahmen von Lehrerinnen und Lehrern und Polizistinnen und Polizisten, wo es jeweils eigenständige Gewerkschaften gibt, und die ganze Breite der privaten Dienstleistungen, um große Bereiche zu nennen, Handel, Post, Zustelldienste, die ganze Finanzwirtschaft und viele andere Bereiche mehr, das Verkehrswesen zum Beispiel.
Wenn man von Gewerkschaften hört, dann hört man meist ein paar Prozentzahlen, 1,5% mehr Lohn oder 600 Euro Corona-Bonus oder was es da so alles gibt. Wenn man aber so ein bisschen reinguckt in die Tiefe von Tarifverhandlungen, geht es ja gar nicht so selten auch um andere Dinge, wie beispielsweise so ein Anspruch auf Weiterbildung oder ähnliches. Ist das Feld in den letzten Jahrzehnten da größer geworden an Spektren, die so eine Gewerkschaft abbildet, an Interessen, die sie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt?
Tarifpolitik war immer mehr als nur Lohn- und Gehaltspolitik. Wir haben ja Arbeitsbedingungen umfassend in Manteltarifverträgen geregelt. Und ich erinnere an die großen Auseinandersetzungen in den 80er bis in die 90er Jahre hinein, wo das Thema Arbeitszeitverkürzung einen ganz, ganz großen Stellenwert eingenommen hat und immer Arbeitszeit, Arbeitszeitgestaltung, Urlaubsansprüche, Weiterbildungsansprüche haben immer eine große Rolle in der Tarifpolitik gespielt.
Bei den aktuellen Tarifverhandlungen, zum Beispiel im Einzelhandel, ist Corona eins der großen Themen. Und zwar auch verbunden mit der Frage, wie sich hinter den aktuellen Bedingungen überhaupt ein Arbeitskampf organisieren lässt. Kannst du uns da sagen, wie so die Erfahrungen sind?
Arbeitskämpfe gehen auch unter Bedingungen der Pandemie. Sie unterliegen dann besonderen Regeln oder Einschränkungen. Jetzt haben wir ja im Sommer 21 oder Spätsommer 21 sogar eine relativ entspannte Situation, was die Möglichkeit sich trifft, sich in größeren Gruppen zu treffen, auch in geschlossenen Räumen. Ich sag mal, die härteste Zeit war für uns da das letzte Jahr, wo es natürlich auch noch weniger Erfahrungswerte gegeben hat und wo wir aber es geschafft haben, mit ganz vielen digitalen Formaten in allen unseren Bezirken, in den wichtigen Branchen, eine Forderungsfindung für die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes Bund und Kommunen, die war letztes Jahr, hinzubekommen. Dann war es immer schwieriger, große Streikkundgebungen durchzuführen, weil es Begrenzungen gab für Plätze. Dann haben wir mehrere Plätze parallel angemietet und haben das zusammengeschaltet. Aber Streiken geht auch unter den Bedingungen der Pandemie, weil der Kern eines Arbeitskampfes ist, dass die Menschen aufhören zu arbeiten und sich bestenfalls dann auch noch versammeln. Aber das ist ja auch eine erfolgreiche Tarifrunde im letzten Jahr gewesen. mit einem sehr respektablen Ergebnis, was sie auch viel Zuspruch gefunden hat in der Mitgliedschaft.
An der Stelle haben wir einen Einspieler für euch vom SWR aktuell vom 30.08.2021.
Während die Verbraucherpreise im zweiten Quartal dieses Jahres noch um 2,4% gestiegen sind, gab es bei den Tarifverdiensten nur 1,9% Zuwachs und da sind umfangreiche Sonderzahlungen schon eingerechnet.
Jetzt steigen die Preise, das stimmt. Wir müssen aber mal sehen, wie jetzt die mittelfristige Entwicklung ist. Ich sag mal so, ich könnte mich sehr leichter machen und sagen, naja, wir werden jetzt 4, 5, 6% haben an Preissteigerungsrate und deshalb müssen wir all unsere Lohnforderungen danach ausrichten. Sehr seriös scheint mir das nicht. Wir gehen auch nach Diskussionen und Konsultationen mit WirtschaftswissenschaftlerInnen davon aus, dass wir auch Ende dieses Jahres und dann im nächsten Jahr eine höhere Preissteigerungsrate haben werden als in der Vergangenheit. Sicher über 2%, aber wir gehen eher nicht davon aus, dass die sehr hohen Werte, die es jetzt gibt, dass das die Zukunft ist. Nichtsdestotrotz, unterm Strich, ist die Durchsetzung von einer Reallohnerhöhung in diesem Jahr und im nächsten Jahr zwingend damit verbunden, dass es ein höheres prozentuales Ergebnis gibt, als das noch 2019 oder 2020 der Fall war.
Man hat ja gerade der Einzelhandel massiv von Corona profitiert, was sich in Umsätzen und Gewinnen niedergeschlagen hat. Aber es gibt ja auch Branchen, die genau das Gegenteil erlebt haben. Ne? Also Luftfahrt wäre da ein Beispiel, da gab es viele Entlassungen. Und wie wir eben gelernt haben, steigt derweil auch die Inflation. Kurz gesagt, als Gewerkschaft bewegt ihr euch ja in einem ziemlich anspruchsvollen Umfeld, in dem es eigentlich gar nicht die eine Antwort auf alle Fragen gibt, sondern sehr unterschiedliche Counterparts zu berücksichtigen sind, jeder mit seinen eigenen Sorgen und Ängsten.
Naja, aber es gibt schon sowas wie generelle Lernerfahrungen und die wesentliche ist, es gibt keine Dankbarkeit in der Tarifpolitik. Mhm. Also da, wo Herausragendes unter schwierigsten Bedingungen geleistet wurde, in der Hochzeit der Pandemie, natürlich auch jetzt im Alltag, aber insbesondere in der Hochzeit der Pandemie, im Gesundheitswesen, in den Bereichen des Einzelhandels, Drogeriemärkte, Supermärkte, die ja immer aufgehabt haben, wo es keine Schließung gegeben hat, ist es nicht so, dass aus sich heraus Arbeitgeber Respekt und Dankbarkeit über warme Worte hinweg im Sinne von besonderer finanzieller Anerkennung aussprechen, in aller Regel zumindest nicht, sondern wir müssen uns das in Tarifrunden hart erkämpfen, auch im Gesundheitswesen, auch im Handel. Und von daher, Corona verändert nicht die grundsätzliche Aufstellung in Tarifrunden und wir machen auch nicht aufgrund der Corona-Pandemie eine irgendwie zurückhaltende Tarifpolitik, dafür gibt es überhaupt keinen Grund, sondern versuchen in den Branchen, in denen Tarifrunden laufen, das Bestmögliche mit unseren Mitgliedern durchzusetzen. Du hast recht, da wo es einen völligen Stillstand gab, also Flughäfen, die ja praktisch nicht in Betrieb gewesen sind oder nur sehr, sehr eingeschränkt, da spielte dann die Frage der Sicherung von Beschäftigung, des Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen eine größere Rolle und dort haben wir auch entsprechende Tarifverträge abgeschlossen und auch das ganze Thema der Aufstockung von Kurzarbeitergeld hat eine große Rolle gespielt, insbesondere, naja, ich sag mal so bis in den Herbst 2020 hinein, wo wir reihenweise solche Tarifverträge haben abgeschlossen, meist am Telefon ausverhandelt oder in einer Videokonferenz. Mhm. Aber auch das ist nicht überall, aber an vielen Stellen gelungen.
Seid ihr denn zufrieden momentan? Also wenn ihr jetzt so auf die letzten anderthalb Jahre zurückblickst, Millionen Beschäftigte wurden in der Krise geschützt, Kurzarbeit sicherte Arbeitsplätze, Finanzhilfen, Konjunkturprogramme, der Zusammenbruch von Unternehmen wurde auch durch die Politik befördert, verhindert. Da haben ja auch die Gewerkschaften einen Anteil dran. Eigentlich doch so ein Moment, wo man auch mal innehalten kann und sagen so, da haben wir mal was geleistet, oder?
Das ist unser Anspruch, dass wir für unsere Mitglieder jeden Tag was leisten. Wenn ich auf die Krisenbewältigungspolitik oder Strategie zurückschaue in Deutschland, dann ist es aus meiner Sicht so, dass es da viele positive Elemente gibt, an denen wir auch beteiligt gewesen sind. Es hat gerade im ersten Halbjahr 2020 eine ganz enge Abstimmung gegeben zwischen den Gewerkschaften und der Bundesregierung, sowohl Arbeitsministerium, auch Wirtschaftsministerium, Finanzministerium. Und wir haben Einfluss auf die Programme genommen. Und da ist uns manches dann auch gelungen, also insbesondere zu spät, aber immerhin die verbesserten Regelungen zur Kurzarbeit. Da hätten wir uns mehr gewünscht, aber es ist in die richtige Richtung gegangen. Und auch die Dimension von Paketen zur Stabilisierung der Wirtschaft und damit natürlich auch der Minimierung von Entlassungen ist richtig gewesen. Es sind aber auch eklatante Defizite deutlich geworden, die uns und hoffentlich auch die politischen EntscheidungsträgerInnen nicht zufrieden zurücklassen. Die eklatanten Lücken im sozialen Sicherungssystem, insbesondere für die vielen 100.000 Minijobberinnen und Minijobber, die ins Bodenlose gefallen sind, weil sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 beziehungsweise auch Kurzarbeitergeld in aller Regel hatten. Die vielen Solo-Selbstständigen, gerade im Bereich Bildung, Kultur, Medien, wo wir viele Mitglieder haben, die auf im Regelfall Hartz IV gefallen sind und es dann erst sehr spät auch Unterstützungsprogramme für sie gegeben hat. Die eklatanten Defizite, die es im Gesundheitswesen gibt, sind deutlich geworden, dass es da praktisch gar keine Reserve- und Vorsorgebildung gibt, weil das im Rahmen der Refinanzierung des Gesundheitswesens auch gar nicht vorgesehen ist. Deshalb gibt es keine ausreichende Lagerhaltung an Masken und ähnlichen Dingen. Wir erinnern uns, wie notleidend das gewesen ist am Anfang. Und es ist deutlich geworden, dass wir viel zu wenig Personal in allen Bereichen des Gesundheitswesens haben, in den Gesundheitsämtern genauso wie zum Beispiel auch in den ganzen Pflegebereichen. Und hier ist deutlich geworden, da muss jetzt was passieren, weil es kann immer wieder zu solchen Krisensituationen kommen. Wir wollen nicht hoffen, dass die nächste Pandemie vor der Tür steht, aber wie schnell so etwas entstehen kann, haben wir ja im März des letzten Jahres erlebt, wovon einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die andere, ja, von einem Normalzustand in den absoluten Krisenmodus gewechselt werden musste.
Was ja vielleicht auch vielen Menschen gezeigt haben könnte, wie wichtig es ist, diese soziale Absicherung wie auch den sozialen Gedanken innerhalb unserer Gesellschaft zu haben. Ne?
Das sehe ich schon, dass die Bedeutung der öffentlichen Daseinsvorsorge in all ihren Ausprägungen eines funktionierenden und handlungsfähigen Staates, nicht nur des Gesundheitswesens, aber da natürlich nochmal in besonderem Maße, das ist deutlich geworden. Und es stellt sich jetzt ja irgendwie in diesem Bundestagswahlkampf auch irgendwie ernstzunehmend niemand hin, der sagt, man müsse jetzt mal den öffentlichen Dienst zusammenschrumpfen oder gesund schrumpfen, um in der früheren Terminologie zu bleiben. Mhm. Und wir erinnern uns ja noch an Zeiten, in denen das ganz anders gewesen ist und es auch einen massiven Beschäftigungsabbau im öffentlichen Sektor gegeben hat. Und da gibt's da auch sowas wie ein Momentum. Das muss aber auch dann ausgefüllt werden.
Wir haben einen weiteren Einspieler von HR Info vom 22.01.2021.
Sie sorgen dafür, dass uns das Klopapier nicht ausgeht, dass wir weiter shoppen können, dass wir das Essen aus unserem Lieblingsrestaurant geliefert bekommen. Kassierer, Paketboten, Lieferdienste und viele andere. Neben den Pflegekräften gehören auch Sie zu den Corona-Helden.
Ja, geklatscht wurde tatsächlich viel, ne? Und Zuspruch gab es auch. Und dann wurde es sehr schnell sehr unverbindlich, würde ich sagen, und ruhig. Hat es euch überrascht, wie wenig vom Zuspruch für die Corona-Helferinnen und Helfer am Ende monetär, ich sag mal, an Willenskraft übrig geblieben ist?
Das hat die Betroffenen tief enttäuscht. Ich habe da viele Gespräche geführt oder Briefe bekommen von Mitgliedern, die zum Beispiel im Handel, in der Supermarktkasse, an anderen Stellen Großartiges geleistet haben und dann ihren Frust zum Ausdruck bringen, dass da außer warmen Worten in aller Regel nichts an Dankbarkeit da ist. Ehrlich gesagt, überrascht hat es mich nicht, weil wir wissen ja, mit wem wir es zu tun haben. Das Profitstreben ist da maßgeblich in der Denke der Zustelldienste, der Handelsunternehmen und alles andere muss sich aus Sicht dieser Arbeitgeber dem Profitstreben unterordnen. Und deshalb war mir immer klar, der notwendige Respekt, die notwendige finanzielle Anerkennung ist nur im Konflikt durchzusetzen und nicht dadurch, dass wir bitte, bitte machen. Was hilfreich ist, dass es, sage ich mal, mehr gesellschaftliche Unterstützung dafür gibt. Also als wir im Herbst letzten Jahres besondere Forderungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern gestellt haben, das machen wir in diesem Jahr wieder. In der Tarifrunde der Länder sind die Kolleginnen und Kollegen an den Universitätskliniken betroffen. Dann ist das schon so, dass das öffentliche Unterstützung erfährt, auch von Medien oder politischen Akteuren, die jetzt nicht jede Gewerkschaftsforderung immer von vornherein unterstützen. Und das löst jetzt keinen Konflikt, aber es ist auch durchaus hier und da hilfreich.
Wir haben jetzt Anfang September und der Elefant im Raum ist die näher rückende Bundestagswahl, würde ich sagen. Wir kommen da gar nicht drum herum, als nicht darüber zu reden. Und naja, ich glaube, Gewerkschaften sind ja eigentlich grundsätzlich neutral in dieser Hinsicht. Sie sind ob ihrer politischen Forderungen, aber auch doch zutiefst politische Gebilde, oder?
Wir sind überparteilich. Wir werden deshalb nie eine Wahlempfehlung abgeben, zumindest das ist das Verständnis von Verdi. Ich kann und will da nicht für alle Gewerkschaften sprechen. Aber wir sind natürlich nicht neutral, sondern haben sehr früh angefangen, schon im letzten Jahr, unsere Forderungen an die Parteien mit Blick auf die Bundestagswahl aufzuschreiben. Mit Anforderungen für einen Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, eine grundsätzliche Reform des Gesundheitswesens, wo Pflege stärker anerkannt wird, eine bessere Personalausstattung in der Pflege, stabile Renten, um nur mal ein paar Punkte zu nennen. Und es ist auch so, dass vieles von dem, was wir in unseren Eckpunkten aufgeschrieben haben, sich in den Wahlprogrammen der Parteien wiederfindet. Mal nur in Spurenelementen, mal in größeren Umfang. Und wir nehmen natürlich auch Einfluss auf den Bundestagswahlkampf, indem wir versuchen, diese ja sehr starke Personalisierung, die es gibt, nicht zu durchbrechen, aber sie dadurch anzureichern, dass wir sagen, also wir haben hier politische Themen, Zukunft der Rente, Zukunft der Pflege, Zukunft des Bildungswesens, Arbeit der Zukunft, da geht es um die Frage Mindestlohn, es geht um die Frage bessere Tarifbindung. Um ein paar Beispiele zu nennen, zu denen wir Formate aufsetzen, die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten eingeladen haben oder andere Abgeordnete bzw. Kandidatinnen und Kandidaten auch zu den Fachthemen. Und das hat eine sehr gute Resonanz in der Mitgliedschaft oder bei denjenigen, die sich zuschalten. Die Formate mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo Mitglieder ihre Frage stellen. Und insofern nehmen wir natürlich durch solche Veranstaltungen zentral, dann über Video-Events, aber natürlich auch dezentral in unseren Bezirken mit den Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten Einfluss auf die Themensetzung im Bundestagswahlkampf. Und ich bin ganz froh, dass jetzt ja in den Befragungen, die es gibt, nicht nur zur Parteienpräferenz, sondern zu der Frage, was sind eigentlich die wichtigsten Themen für dich, für die Wählerinnen und Wähler im Bundestagswahlkampf, mittlerweile die Frage von sozialer Gerechtigkeit als oberste Priorität gesehen wird. Und das gibt uns natürlich eine Chance, unsere Forderungen jetzt nochmal in der Schlussphase dieses Wahlkampfes zu platzieren und selbstverständlich auch in den Tagen nach dem 26. September.
Was ist euch besonders wichtig?
Dass die richtigen Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen dieser Corona-Pandemie gezogen werden, dass wir ein handlungsfähiges öffentliches Gemeinwesen brauchen, dass das ausreichend finanziert werden muss, dass die Reichen und Superreichen einen höheren Beitrag zur Finanzierung dieses Gemeinwesens tragen müssen, dass es einen riesigen Investitionsbedarf gibt in die öffentliche Infrastruktur, Investitionsbedarfe, die durch die Klimapolitik, also die Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren in den nächsten Jahren, in riesigem Umfang da sind und deshalb es Investitionsmöglichkeiten des Staates geben muss. Deshalb weg mit der Schuldenbremse. Wir wollen die Zonen der Unsicherheit in der Arbeitswelt, die in den letzten Jahren gewachsen sind, insbesondere auch in den Tausenderjahren gewachsen sind, mehr sachgrundlose Befristungen, Leiharbeit, zurückgehende Tarifbindung. Wir wollen diese Zonen der Unsicherheit Stück für Stück austrocknen. Da spielt der Mindestlohn von 12 Euro und zwar nicht irgendwann, sondern spätestens soll er im nächsten Jahr kommen. Eine große Rolle, Stärkung der Tarifbindung, leichtere Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Das heißt, ein Tarifvertrag kann auf die ganze Branche erstreckt werden. Der gilt dann auch für die Arbeitgeber, die nicht tarifgebunden in einem Arbeitgeberverband sind. Ein großes Thema für den Handel. Das sind ein paar Dinge, die wir jetzt sehr stark nach vorne bringen.
Seid ihr denn in dem Sinne mit der bisherigen Regierung der Großen Koalition zufrieden oder ist das eher so eine Phase gewesen, wo ihr sagen würdet, naja, viel verschenkt?
Also zufrieden dürfen wir eh nie sein als Gewerkschaften, weil es so viel zu tun gibt, dass egal welche Regierungskonstellation da ist, am Ende ist auch immer weitere Aufgaben und Unerfülltes gibt. Wenn ich eine Bilanz ziehe der letzten, ja eigentlich nur 3 Jahre Regierungskonstellation, die Regierungsbildung hat ja lange gedauert, dann ist es so, dass es zumindest keine neuen Einschnitte zulasten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten gegeben hat. Es hat einige Fortschritte gegeben, nicht so weitgehend, wie wir uns das wünschen. Nehmen wir mal die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes. Das ist eine Mini-Reform geworden, jetzt auf den letzten Zügen. Die Krisenbewältigungspolitik, der würde ich insgesamt befriedigend zum Beispiel aussprechen. Aber ganz viele Dinge sind dann auch, obwohl sie zum Teil sogar im Koalitionsvertrag standen, in der Blockadesituation der letzten Wochen und Monate in der in Anführungsstrichen großen Koalition, so groß war sie ja dann ja nie, nicht mehr vorangetrieben worden. Was sehr ärgerlich ist, ist aus meiner Sicht, dass es nicht gelungen ist, die sachgrundlosen Befristungen und Kettenbefristungen, die wirklich ein Unwesen sind, gerade in den Branchen, in denen jetzt wieder eingestellt wird, nehmen wir mal Zustelldienste, eigentlich durchgängig sachgrundlos befristet. Das ist nicht umgesetzt worden, weil es schlussendlich am Widerstand der Unionsfraktion gestoßen ist. Ein Erfolg ist die Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025. Aber damit ist natürlich aufgerufen die Frage, was passiert nach 2025? Eines der Großthemen dann jetzt für die nächste Legislaturperiode.
Etwas weg von den tarifpolitischen Themen. Wie hält's denn Verdi mit der AfD?
Wir haben eine klare Position hinsichtlich der AfD. Uns trennt ganz grundsätzlich das Menschenbild, während wir für eine plurale, vielfältige Gesellschaft eintreten, gegen Rassismus auftreten und das auch im Alltag leben, auch in den Betrieben, Einrichtungen und verwalten, ist die AfD eine Partei, die auf Spaltung setzt, die im Kern übrigens eine wirtschafts- und neoliberale Agenda hat, die Steuersenkung für Reiche durchsetzen will und nichts anbietet für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen und die in großen Teilen rechtsextremistisch ist. Und von der wissen wir gegenseitig, was wir einander haben. In der Kategorie der Feindbilder von der AfD sind wir ganz oben auf der Liste. Es gibt auch immer wieder den Versuch, irgendwelche Kampagnen gegen uns zu starten und Mitglieder einen Austritt aus Verdi über irgendwelche Austrittsportale schmackhaft zu machen und ähnliche Dinge mehr. Und von daher ist es jetzt zum Beispiel so bezogen auf die Bundestagswahl, dass wir die AfD selbstverständlich nicht zu den Veranstaltungen, die wir durchführen, einladen, sondern nur die demokratischen Parteien beteiligen.
In Sachen Klimawandel und Gewerkschaften denke ich ja vor allen Dingen an, naja, da wird eine Wirtschaft umgebaut, da wird ein Wirtschaftssystem umgebaut, Fabriken sollen künftig anders produzieren. Also es ist ein ziemlich komplexes Thema, was Arbeit betrifft. Auf die Dienstleistungsbereiche bezogen, was würdest du sagen, sind da so eure Problemfelder oder Probleme, die zu lösen sind in der nächsten Legislatur?
Ich finde, es gibt im Moment einen zu engen Blick auf die Fragen, die sich mit der notwendigen CO2-Reduzierung ergeben. Wird sehr stark auf Industrie und auf Energieerzeugung geschaut. Dabei aber außer Acht gelassen, dass die großen Emittenten hinsichtlich von Treibhausgasen eben auch der Verkehrsbereich ist, auch der Bereich Wohnen und übrigens auch die Lebensmittelproduktion, die Landwirtschaft, so wie sie heute organisiert ist. Das heißt, die ja durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April diesen Jahres nochmal nachgeschärften und ambitionierter gewordenen Ziele zur CO2-Reduzierung in dem jetzt beginnenden Jahrzehnt, werden unser Leben verändern und nicht nur die Industrieproduktion, sondern eben alle Bereiche. Und davon sind alle Mitglieder von Verdi betroffen. Und deshalb ist das Wichtigste für mich, dass es einen starken sozialen Hebel geben muss, damit diese Wende, die CO2-Reduzierung, nicht dazu führt, dass soziale Spaltung zunimmt. Was meine ich damit? Natürlich können sich Wohlhabende höhere Preise leisten, höhere Preise für die mehrmals im Jahr stattfindende Urlaubsreise auf die Seychellen in die Karibik, das dicke Auto für 80.000 oder 90.000 Euro, wenn es dann 5.000 Euro mehr kostet, so what? Aber für Menschen mit normalen Einkommen, erst recht mit niedrigen Einkommen, sieht die Welt natürlich anders aus. Wenn Mobilitätskosten steigen, wenn Kosten für Wohnen steigen, weil es Auflagen gibt für die energetische Sanierung, wenn bestimmte Lebensmittel teurer werden. Und deshalb ist unsere Forderung, dass alles das, was es jetzt an zusätzlichen Einnahmen für den Staat durch den CO2-Preis gibt, vollständig an die Bevölkerung zurückgegeben wird, und zwar an alle Teile der Bevölkerung, unabhängig davon, ob sie Steuern bezahlen oder nicht, auch an Rentnerinnen und Rentner, auch Kinder und Jugendliche sollen berücksichtigt worden. Durch ein sozial gestaffeltes Energiegeld, das heißt Menschen mit eher niedrigen Einkommen, sollen den höchsten Betrag bekommen und Wohlhabende zwar ins System einzahlen, weil sie ja über den CO2-Preis bezahlen, aber am Ende nichts herausbekommen. Das heißt, mit einer Kappungsgrenze soll gearbeitet werden. Das wäre ein starker sozialer Hebel, der auch praktikabel ist und der aus meiner Sicht auch notwendig ist, wenn es nicht zu sozialen Verwerfungen kommen soll. Und dann haben wir natürlich Branchen, wo es nochmal eine besondere Betroffenheit gibt. Die Mobilitätswende ist nur dann zu erreichen und die angestrebten Ziele zur CO2-Reduzierung, wenn es mehr öffentlichen Personennahverkehr gibt. Das ist nicht über eine Umwandlung des Individualverkehrs vom Verbrenner auf E-Mobilität alleine zu lösen, sondern wir brauchen deutlich mehr öffentlichen Verkehr im Fernverkehr wie im öffentlichen Personennahverkehr. Dazu sind Investitionen notwendig, dazu ist deutlich mehr Personal notwendig. Das geht nur, wenn dort die Arbeitsbedingungen im Nahverkehr besser werden. Das ist ein unmittelbares Handlungsfeld von uns tarifpolitisch, aber auch gesellschaftspolitisch. Und wir kooperieren ja auf dem Feld auch eng mit zum Beispiel Fridays for Future zusammen. Und wir sind natürlich betroffen in der Energieerzeugung. Verdi ist die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Bereich der Energieerzeugung, vor allen Dingen in Westdeutschland traditionell. Und deshalb ist unser Anspruch, dass dort, wo Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, aufgrund von Dekarbonisierung, sie nicht ins Unsichere fallen, sondern dass es gute Regelungen für sie gibt, dass betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden, dass es Berufsperspektiven und Zukunftsperspektiven erst recht für die jüngeren Beschäftigten in dem fossilen Teil der Energiewirtschaft gibt. Dazu sind uns auch ganz gute tarifvertragliche Regelungen gelungen. Aber auch das ist kein Selbstläufer, sondern muss jeden Tag erarbeitet werden.
Ihr arbeitet mit Fridays for Future zusammen?
Naja, noch nicht mitbekommen?
Nee.
Da bist du aber nicht aufmerksam.
Ja, was macht ihr denn da?
Na, wir haben ganz konkret in der Tarifauseinandersetzung für den Nahverkehr zusammengearbeitet. Das heißt, es waren auf den großen Kundgebungen immer Kolleginnen und Kollegen von Fridays dabei, haben Streikbesuche gemacht. Wir selbst nehmen selbstverständlich, ich auch, an Klimastreiktagen und Aktionen teil. Und uns verbindet manches. Und es gibt erfreulicherweise auch viele Verdi-Mitglieder bei den Fridays, was mich natürlich doppelt freut.
Gibt es Reibungspunkte?
Wie in jedem Bündnis, selbst in der DGB-Familie ist das so, sind wir nicht immer alle einer Meinung zu der Frage, wie schnell kann der Ausstieg aus Kohle und Gas bei der Energieerzeugung stattfinden. Gibt es unterschiedliche Perspektiven, weil wir sagen, es muss so ambitioniert sein, wie es nur geht. Es muss aber auch gleichzeitig so sein, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, denn wir werden ja in den nächsten Jahren nicht einfach nur den Strom ersetzen müssen, der derzeit noch über Kohle und Gas produziert wird durch erneuerbare Energie, sondern die Strommenge wird in den nächsten Jahren deutlich, deutlich, deutlich anwachsen müssen durch E-Mobilität, dadurch, dass Industrie von fossiler Energie auf Strom, auf erneuerbaren Strom umgeswitcht wird. Und das setzt auch voraus, dass das Potenzial an Energieerzeugung groß genug ist, weil aus meiner Sicht es keine Lösung ist, zu sagen, naja, hier tun wir halt möglichst schnell alles abschalten und dann werden die Versorgungslücken über importierten Strom aus Kernkraftnationen geschlossen. Dadurch ist nichts gewonnen. Oder wenn Industrie abwandert in Teile der Welt, wo es eben keine so strengen Auflagen gibt. Und da sind wir miteinander im Gespräch. Aber das ist, finde ich, auch eine produktive Auseinandersetzung, die sich ja auch in der Gesellschaft jetzt abspielt.
Letzte Frage, damit wir hier nicht ganz so schwer rausgehen. Du hast anfangs gesagt, du bist seit 2019 Verdi-Chef. Ist es jetzt so, wie du es am Anfang dachtest, dass es sein wird? Oder wirst du doch immer noch wieder überrascht?
Ich werde jeden Tag überrascht. Was, glaube ich, schon besonders ist bei Verdi und dann für einen Verdi-Vorsitzenden, ist die enorme Themenbreite, die wir haben und die dann im Zweifelsfall auch bei mir anlandet, von Energiepolitik über Gesundheitspolitik, Pflegepolitik, klassische Themen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Friedenspolitik und das manchmal im Abstand von einer halben Stunde. Das ist schon besonders und ehrlich gesagt fand ich das in den ersten Monaten, bevor man sich dann mal so langsam da reingeschwungen hat, auch ambitioniert, sagen wir mal so. Und dann war es so, dass die Corona-Krise ab dem März 2020 die Agenda vollkommen umgeschmissen hat, auch dazu geführt hat, dass das Leben im Wesentlichen an der Teilnahme von Videokonferenzen von morgens bis abends stattgefunden hat und der unmittelbare Austausch, die Berührung mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort natürlich massiv gelitten hat. Und jetzt gibt es langsam wieder das neue Normal, wie es ja jetzt so schön heißt, und ich befürchte, normaler als es jetzt ist, wird es auch auf absehbare Zeit nicht, wo dann die Dinge wieder mehr vor Ort stattfinden, mehr in Zusammenkünften, mehr in Interaktion, und das freut mich sehr.
Frank Wernicke, ich danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war Klasse. Der Verdi Wirtschaftspodcast.